Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Ihr hört heute nicht nur Flo und mich, sondern auch wieder Gäste. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und zwar haben wir Against the Odds zu Besuch. Hallo.
Hallöchen.
Hallihallo.
Mit wem sprechen wir denn da genau? Wollt ihr euch bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ich bin Cindy, ich bin Spielerin bei Against the Odds, ganz gelegentlich nur mal Spielleiterin, aber auch das kommt vor.
Auch das kommt vor. Ich bin Fabius, ich bin der normale Spielleiter bei Against the Odds. Ja, und manchmal Spieler.
Ja, schön, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt. Flo, du bist auch da, wie geht's dir?
Ja, hi, ich bin Flo und ich bin hier bei Rollen mit dem Besten. Gut und direkt heute mega die unvernünftigen Sachen getan. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, ne?
Oh ja, das Unvernünftige ist das richtige Wort.
Also ich dachte mir auch so, boah, ist das badass, was ich hier mache, ne? Hab schon ein bisschen Schiss gehabt, dass da wie Blaulichter kommen, als wir uns da, ich wollte gerade sagen Glühwein, aber ich habe ja noch krasser Lumumba getrunken.
Oh. Nochmal, was hast du getrunken?
Lumumba, also Kakao mit so Amaretto und so Shit. Also ja, es ist schon, ich glaube, meine Street Credibility hier in Hamburg-Mitte ist krass hochgegangen. Also, nee, war schon gut. Super happy, dass wir Gäste haben, von denen wir ja auch schon mal ein bisschen Werbung gemacht haben. Irgendwie Shoutouts hier und da, ob die es wissen oder nicht.
Oje.
Oje. Sind
Erwartungen etwa da?
Ja, oder? Das ist jetzt aber natürlich ein bisschen unangenehm.
Ja, du hast. Es wäre ja auch nicht Rollen mit dem Besten, wenn es nicht irgendwie unangenehm wäre. Ne? Entweder für uns oder für euch.
Ach so, okay.
Das ist schon in Ordnung.
Ein bisschen Cringe gehört dazu.
Ja, das Unfaire ist natürlich, Torg und ich wissen ja, was ihr so circa macht. Die Leute da draußen vielleicht nicht so. Habt ihr Bock, das mal so ein bisschen zu erläutern, was euer Projekt so ist, was da so geht?
Das können wir gerne machen.
Ja.
Möchtest du dazu starten?
Ja klar, also wir machen einen Twitch-Stream mit Actual Pen and Paper Play und da sind wir immer dienstags auf jeden Fall live mit unserer Dungeons and Dragons Kampagne, die Homebrew von dem guten Fabius geschrieben wurde und durchgeführt wird und geleitet natürlich. Und ansonsten haben wir auch noch donnerstags. Jeden zweiten Donnerstag gucken wir mal in andere Pen and Paper Systeme rein und testen die so ein bisschen an.
Genau.
Und
da hatten wir Fate, da hatten wir How to Be a Hero und gerade spielen wir City of Mist, was sehr gut läuft und was sehr viel Spaß macht.
Oh ja, oh ja.
Ja. Und jeden letzten Sonntag im Monat gibt es auch noch eine Talkshow, mit der wir so ein bisschen über das Projekt reden und was so kommt und auch manchmal über andere Dinge in der Pen-Paper-Szene, aber nicht so viel. Wir reden schon häufig über meist, so wie der Monat mal lief. So.
Ja, und ab und zu gibt es auch ein bisschen YouTube-Kram von uns, aber das einfach nur so, wenn wir Bock haben, ein paar Tutorials oder so. Alles, was um Pen and Paper eigentlich geht.
Ja.
Stift und paar Bier heißt euer Sonntagsding, ne?
Das ist richtig, ja. Sehr viel Liebe in diesen Wortwitz geflossen.
Liebe und Respekt.
Das ist voll super.
Ja.
Ich war manchmal, wenn ihr Rollen mit dem Besten bei euch am Twitch irgendwie seht, dass ich da irgendwie im Chat mal bin, was selten war, dann war das nochmal ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Torge da unterwegs war. Aber ansonsten stalke ich die Leute ja immer anonym, ohne Account. Und dann bin ich ja so ein ekliger Lurker, der ja auch nicht will, dass jemand weiß, dass ich jetzt zugucke.
Ah, schlimm.
Leute, die sich nicht
im Chat beteiligen.
Ja, ganz schlimm, ne? Aber was ich gesehen habe, mega unterhaltsam. Und ihr sagt auch gerade City of Mist, ne? Könnt ihr mir erklären, warum das gerade so mega eskaliert und ich das einfach überall sehe?
Tut es das? Wir sind uns nicht so sicher. Also
In meiner Bubble habe ich das Gefühl, nur noch City of Mist.
Also, was wir, glaube ich, an dem Spielsystem so sehr mögen, ich kann ja jetzt schlecht für andere sprechen, aber es ist wirklich wie ein Film noir aufgebaut von den Regeln. Also, du kannst Flashbacks triggern und du kannst also sagen so, ja, damals habe ich mir die Knarre gekauft und jetzt ziehe ich sie raus. Und du sollst in diesem Rollenspiel ja auch praktisch so eine Art noir inneren Monolog halten und damit deinen Charakter spielen. Und einfach dieser Ansatz so, okay, wir wissen, Filme sind für viele Leute so die Vorstellungskraft, wie sie in Pen and Paper reinkommen, was ihr Charakter ist. So, die orientieren sich an Popular Media und was ist mehr popular als Filme und Serien. Und die wollen eigentlich nur ihre Lieblingscharaktere spielen. Warum geben wir ihnen nicht das als Tool? und genau das praktisch als Rollenspielsystem verpackt. Und man muss sagen, wir sind nicht ganz happy mit allen Regeln in diesem System, aber insgesamt ist es sehr solide und es macht sehr viel Spaß. Und es ist einfach nur, es float. So, da muss nicht viel gerollt werden mit, wer ist dran in Initiative oder was mache ich für einen Skill, sondern ja, ich benutze das und das, ich rechne plus eins drauf und dann rolle ich und gucke, ob ich geschafft habe oder nicht. Und dann wird da auch nicht mehr lange nachgefragt oder gefackelt.
Es fördert sehr das Roleplay und gerade auch dieses Narrative. Also das ist was, wo ich gerne dran arbeite als Spielerin, dass ich halt mehr beschreibe. Das fällt mir immer noch schwer und das hilft mir extrem dabei, einfach so einen anderen Denkansatz da dran zu haben an das Roleplay. Das hilft einfach, mehr zu beschreiben, mehr diesen inneren Monolog, den du gerade meintest. Und man hat viel mehr direkt diese Filmszenen auch im Kopf und versucht, die dann im Spiel umzusetzen. Vielleicht ist es wirklich
man traut sich auch mehr. Also man versucht so zu gucken, wie weit kann ich meine Fähigkeit pushen, bis der Dungeon Master sagt, nee, okay, jetzt langsam ist es zu viel verlangt. Aber so, ja, du kannst ja halt alles ausdenken. Und das ist, glaube ich, das Schöne daran. So, hey, du möchtest einen Charakter, der sich überall auf die Welt teleportieren kann? Der kann das jetzt. Punkt. So, das ist auch nicht übertrieben, weil einfach seine Fähigkeit am Schluss echt nur plus eins ihm dafür gibt auf irgendeinen Roll. Und das ist mit jeder Fähigkeit so. Also, der kann so übertrieben sein, wie er möchte. Am Schluss, wenn er es nicht schafft, hat er es nicht geschafft. Und dann muss sich der Dungeon Master ausdenken, warum.
Ja.
ohne jetzt selber City of Mist bisher gespielt zu haben, würdet ihr sagen, dass das ein Spiel ist, was sich an EinsteigerInnen lohnt, weil richtet oder für die ja geeignet ist? Weil ich finde ja, so wie ihr das erzählt habt, mit diesem Filmthema, dass man da so eben an Filme denken kann und sowas, ich finde, das ist ja wirklich ein guter Trigger, sich in sowas reinzuversetzen. Und wir benutzen ja öfter, haben wir auch schon einen Podcast drüber gesprochen, Monster of the Week, um das Leuten zu empfehlen, weil das eben ja auch so ähnlich aufgebaut sein kann wie eine Fernsehserie oder sowas von, wenn man an Supernatural denkt zum Beispiel. Würdet ihr sagen, dass City of Mist da was ist, weil es eben diesen filmischen Aspekt hat, irgendwie auch sich da gut für eignet?
Also ich denke schon, weil, ganz ehrlich, ich hatte gar keine Ahnung von den Regeln. In Session 1 war ich ein bisschen lost und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und einfach, weil Philipp ganz gut vorbereitet war und du hast dich auch viel eingelesen in das Regelwerk, ging das sehr gut einfach von der Hand durch einfach nur erzählen. Also wie dieses Narrative, was ich vorhin schon meinte, dadurch hat es super gut schon funktioniert, da reinzufinden. Und klar, auch dadurch, dass man sich an Filmen und Serien orientieren kann. Ich meine, man kann im Grunde sagen, mein Mythos ist Iron Man oder so. Und das eins zu eins übernehmen. Und ich glaube, das macht gerade Leuten, die mit Pen and Paper noch nicht so viel zu tun haben und sich vielleicht nicht daran wagen oder sich nicht selbst diese Vorstellungskraft zuschreiben, macht es dann vielleicht so ein bisschen einfacher und reicht einem so ein bisschen die Hand. Weil man kann sagen, hey, nimm einfach deinen Lieblingscharakter und bau den noch mit deinem Villain zusammen oder so, deinem Lieblingsvillain, und mach daraus einen City of Mist-Charakter. Irgendwie so. Also dann kann man sich halt, eigentlich klaut man sich nur zusammen, was man cool findet. Und ich glaube, das könnte schon sehr hilfreich sein für Einsteiger.
Ja, ich würde dazu noch sagen, es gibt es halt zurzeit nur auf Englisch, das Regelwerk. Und das ist natürlich für lange aus der deutschsprachigen Szene, kann das ein Hindernis sein. Bei anderen Regelsystemen wie D&D oder sowas, die sind so populär, dass man, da findet man auch was es dir dann auf Deutsch erklärt. Aber wenn das halt so, sagen wir mal, ein nischiges Regelsystem ist, wie jetzt City of Mist, dann kann es halt schon sein, dass du dann dich da selbst reinfuchsen musst. Und ich muss auch wirklich sagen, so schön designt diese Regelbücher sind, wirklich stringent ist es nicht. Und dann nochmal irgendwie sich da reinzufuchsen. Also als Dungeon Master hat man tatsächlich ein bisschen was zu tun. Also als Spieler, bestes Einsteigerregelsystem, was ich hier gespielt habe. Absolut. Ich musste, mein Gehirn war aus und ich habe einfach nur losgelegt und roleplayed und ich wusste, was mein Charakter ist. Wunderschön vorbereitet. Also die Character Sheets sind auch so aufgebaut, dass du direkt weißt, wie du auf eine Situation reagierst, weil du guckst dir einfach nur deine Fähigkeiten an, bist so, okay, was kann ich, wer bin ich? Und da steht da beides irgendwie drauf auf einen Blick. Und es macht super einfach, auf jede Situation, die dir entgegenworfen, zu reagieren. Die Regeln selbst erklären sich relativ easy on the fly, aber als Dungeon Master, da muss man im Hintergrund halt mehr arbeiten bei diesem Regelsystem. Und ich glaube, das ist, man sollte wenigstens ein erfahrener DM sein.
Ist aber auch noch ein neues Regelwerk, ne? Also da wahrscheinlich kommen da nochmal so Anpassungen etc., gerade an den Regelbüchern, dass die ein bisschen einfacher zu lesen sind, denke ich mal.
Mal gucken, also es ist ja ein Kickstarter-Ding.
Ja, stimmt.
Also, es gibt ja mega viele Bücher mittlerweile, ne? Ich habe eben mal ganz kurz geschaut. Ich habe auch gesehen, bei Trunt ist eine deutsche Übersetzung in Arbeit. Es gibt eine auf Drive-Thru, aber es ist nur das Spielerhandbuch oder das Spielleiterhandbuch.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sie es auf Deutsch übersetzen, weil das Regelsystem ist cool und es bietet wirklich Also gerade jetzt für Anfängerspieler, die halt sich denken, okay, eigentlich würde ich ganz gerne Iron Man spielen, aber ich weiß nicht wie. So. Und dann in City of Mist kannst du aber sagen, ja okay, was hat denn Iron Man für Fähigkeiten? Ja okay, der hat halt so diese Batterie in seinem Herzen, die ihn antreibt, so, das ist schon seine erste Fähigkeit, Bums. Dann hat er so diesen, seine Rüstung, das ist seine zweite Fähigkeit. Dann kann er aus der Rüstung Laserstrahlen schießen, das ist die dritte Fähigkeit, fertig.
Ja.
So, fertiger Charakter. Das ist alles, was du machen musst.
Es ist sehr cool, Torge, du würdest es mögen, weil es ist auch Powered by the Apocalypse.
Ah ja, gut, dadurch dann ist es sehr, wirklich ähnlich wie MOTW. Ja,
sehr, sehr ähnlich wie MOTW.
Ja, und sie haben es aber verändert.
Und es, ja gut, ich meine, die meisten Powered by the Apocalypse haben immer dieses Grundgerüst, und dann packst du da Sachen drauf und passt andere Sachen an. Ich finde eigentlich mega richtig cool das Studio, was dahinter steht, weil das ist nämlich Son of Oak Game Studios und die kommen aus Tel Aviv. Das finde ich irgendwie richtig spannend.
Stimmt, ja, ich wusste, die kommen irgendwo, wo man nicht so von der Gaming-Szene her denkt. So, ich hatte im Kopf, dass die von irgendwo sowas kommen.
Ja. Das ist irgendwie ganz geil, dass da jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht ist Israel dann die Pen-and-Paper-Schmiede in der Zukunft, wer weiß das. Und Wizards of the Coast wirft ein böses Auge dahin, wer weiß. Aber super, super cool. Aber ja, was du da auch gerade meinst, ich glaube auch solche Spiele, wenn man nicht so erfahren ist in der Leitung, können echt ein bisschen fies sein. Ich glaube, Monster of the Week ist da noch sehr einfach, weil du immer genau weißt, was passieren wird, weil du hast ja ein relativ einfaches Ziel. Das ist halt das Monster der Woche, das wird jetzt gejagt und dann, ja, es ist doch sehr offensichtlich, wo die Story hinführt wird. Und bei Sachen wie City of Mist, da gibst du ja auch den SpielerInnen so einen krassen Freiraum und so krasse Möglichkeiten. Einfach, weil sie halt krasse Figuren repräsentieren können. Und da muss man schon, glaube ich, ein bisschen unterwegs sein, so im Kopf, und auch ein bisschen improvisieren können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer so das Gefühl, so cool auch so sehr rollenspielgetriebene Systeme sind, und ich liebe die sehr, im Endeffekt verschiebt man nur die Arbeitslast so von dem ganzen komplizierten Mist auf den Dungeon Master. Und das ist fein, weil das mögen die Leute ja auch, und das mag ich ja jetzt auch zum Beispiel auch selbst als DM, das Ganze im Hintergrund einfach zu managen und die Spieler dann Spaß haben zu lassen. Aber der Vorteil von so Simulationssystemen wie D&D oder sowas oder DSA ist halt auch, dass die Spieler viel der Arbeit selbst übernehmen. Ja. Und dann der Dungeon Master ein bisschen entlastet wird. Weil die genau wissen, was ihre Spells machen, die genau wissen, was sie können, und dann nicht lange nachfragen müssen.
Bis hin zum Leidwesen, manchmal vom Roleplay dann eben.
Ja, genau. Muss man dazu sagen. Also es hält sich ein bisschen dann da in der Waage. Ja.
Sehr cool. Ich übergebe mal wieder an Torge, sonst ich bin ja auch wieder so kurz zu so einem harten Nerd-Ausbruch und werfe hier irgendwelche Fakten um mich und bla, aber darum geht's ja auch heute nicht. Aber ich schreibe mir auch schon mal auf, City of Mist und vielleicht Indie-Studios für Folge 36 oder so.
Ja, bei Flo kann das immer schnell passieren, wenn man mit ihm aufnimmt, dass er dann wirklich, er hört irgendwas Spannendes und dann sofort, okay, Google, okay, was ist da los? So, wo kommt das Spiel her? Was kann das? Was macht das? Was kann ich da tun als Spieler oder als Spielleiter?
Ich meine, das war auch damals so mit Passion. Kennt ihr Passionis, der das Passionis?
Oh, ja. Gott.
Telenovela.
Ja, genau, das ist diese Telenovela-Rollenspiel. Ja. Das war scharf, Alter. Das habe ich kurz mal gelesen.
Das klingt fantastisch.
Das wurde auch in einem Interview, wir hatten Hanna Möllmann zu Gast, haben ein bisschen geschnackt, sie hat das gedroppt und dann stand das so im Raum und es war auch eigentlich allen egal, ne? Allem außer mir, der innerhalb von Sekunden dieses Regelbuch dann hatte und das auch der Gruppe dann aufgezwungen hat. Und ich finde es immer noch richtig großartig und ich glaube, für Torge war es eines der schlimmsten Erlebnisse, wenn es um Rollenspiele geht.
Ja, spielt so Telenovela-Charaktere, ne? Ja.
Oh Gott.
Ja, das ist wirklich echt Drama, ne? Und das ist halt so, wie du gerade meinst bei City of Mist mit so, du sagst halt einfach so, ja, ich habe die Knarre da gekauft, ich zieh die jetzt, ne? Nur du machst es halt nicht mit der Knarre, sondern du sagst, hey, übrigens, du erinnerst dich vielleicht nicht, aber ich bin zwar A, deine Frau, aber B, auch deine Schwester. Und dann sitzen alle am Tisch und sind so, oh mein Gott, sie kriegen ja nur Erfahrungspunkte, wenn sie Drama erzeugen.
Das ist ja fantastisch. So. Ich glaube, das ist das perfekte Rollenspiel, um halt so meine Mitbewohnerin dazu zu kriegen, mal mitzuspielen.
So, ich glaube, auch, perfekt. Ja, es ist bedient so eine Nische, wo so typische Rollenspieler vielleicht sich eher abgeschreckt von fühlen.
Ja.
Ja, das ist großartig, so auch die Charakterbeschreibung. Es gibt eine Klasse, die kriegt für jede Person im Raum, mit der sie intim war, eine +1. So, das heißt, du sammelst das die ganze Session über und beim Finale dann sagst du, und ich würfel das hier mit einer plus 5. Und dann
Oh
mein Gott. Und ja, also ich schweife wieder in Richtung Passionist, der das Passionist hat. Torge, wieso bist du nicht mehr professionell?
Ich schaffe es einfach nicht, eine Folge Roll mit dem Besten mit Flo aufzunehmen, ohne dass er irgendwie es wieder schafft, dieses System irgendwie auf die Karte zu bringen.
Ja, Dios mio.
Ja, Dios mio, nicht schlecht. Um nochmal eben zwei Themen zu verbinden. Ihr habt gerade auch gesagt, dass das ja eben auch so eine Sache ist bei manchen Spielen, dass man da eben gucken muss, dass man die Last eben von den Spielern auf den Spielleiter gibt oder umgekehrt. Ihr bei Against the Odds habt ja echt eine relativ große Crew und ja auch nicht immer nur dich als Leitung, oder Fabius? Ihr teilt euch das ja auch auf und ich glaube, Philipp macht jetzt zum Beispiel City of Mist, richtig?
Das ist richtig, ja. Also die Dienstagskampagne, die jede Woche läuft, die leite ich und die Zusatzprojekte jeden zweiten Donnerstag, die werden dann von anderen Leuten übernommen. Ich würde da auch ganz gern mal irgendwann mal was leiten, aber gerade ist es schwer. Also eine Kampagne ist Arbeit genug.
Ja, das wäre sonst die Frage gewesen, wie ihr das schafft, so viele Systeme immer auch vorzustellen und dann eben auch so umfangreich eben auch durch Actual Plays. Das ist ja auch immer schon nicht nur ein Produktionsaufwand, sondern auch wirklich eben die Vorarbeit, die immer da auch reingesteckt werden muss.
Ja, klar. Also ich habe jetzt auch mal ein Spiel geleitet, das war How to be a Hero. Das ist ja ein sehr dankbares Regelwerk, also da kann man sich ja sehr schnell einlesen. War auch dementsprechend nervös, weil ich nicht, vorher habe ich noch nie geleitet und dann direkt on stream, war halt direkt schon so, uff. Aber manchmal muss man sich einfach selbst ins kalte Wasser schmeißen und dementsprechend viel Liebe und Herzblut habe ich da auch reingesteckt vorher und hatte dann auch richtig Bock drauf. Das muss aber nicht unbedingt sein. Also klar kann man die Vorbereitung so aufblasen, wie man will, aber auch wenn man jetzt einfach sagt, boah, ich habe Bock, City of Mist oder irgendein anderes Regelwerk mir mal anzuschauen, dann liest man sich da halt eben kurz ein, überlegt sich so eine Story und ich glaube, wir als Gruppe funktionieren einfach inzwischen schon ganz gut, sodass man weiß, ich weiß nicht, wie viel ich vorbereiten muss, aber es muss nicht viel sein, meine Spieler kommen auf genug blöde Ideen, um den Abend easy zu füllen, von daher manchmal reicht es nur die Hälfte zu machen von dem, was man eigentlich denkt, weil man kennt die Leute, also so ja. War meine Erfahrung.
Aber also Cindy, das muss man auch kurz mal sagen, war auch schon der beste First-Time-DM, den ich einfach gesehen habe bis dahin. Also
hallo.
Komplett geiles Abenteuer, das war das Sturmfeuer-Festival.
Ja.
Da waren wir praktisch alles Festivalbesucher und waren auf diesem riesen Festival und haben da Party gefeiert und gedanced und unsere Lieblingsbands gesehen und so. War schon ein scharfes Abenteuer-Setting generell. Und dann mit Props und die ausgehändigt wurden, so und Zetteln, die versteckt sind in Zeitkapseln und bla und Mystery.
Eintrittskarten und Festivalbändchen.
Genau, Eintrittskarten, Festivalbändchen, so alles war dabei. Also,
ja, es hat aber auch Spaß gemacht. Es war auch mein Thema, muss man sagen. Ne? Ich habe mir natürlich rausgepickt, worauf ich Bock hatte. Ja. Und Festivals sind halt mein Ding und deswegen war das easy für mich, da was zu finden.
Ja, voll die coole Idee. Richtig gut.
Ja, mega gut, aber das war das erste Mal, dass du geleitet hast, ja?
Genau.
Und wie hat denn der ganze Scheiß angefangen? Wie bist du in dieses Rollenspielloch gefallen? Wo bist du denn falsch abgebogen?
Ja, sag doch mal.
Ja, gute Frage. Ich glaube, überhaupt mich damit auseinandergesetzt war mein erster Kontakt mit den Rocket Beans damals. Dementsprechend naheliegend war dann für mich auch How to be a Hero zu wählen als Regelwerk für mich, um das dann zu leiten. Und dann war das, glaube ich, privat mit Philipp in der D&D-Runde, die wir gestartet haben. Der ist bei uns in einer privaten Runde. Bei Waterdeep spielen wir da bei ihm, er leitet die. Und darüber kam dann irgendwann, weil er hat ja Philipp hat mit Fabius und Kathi angefangen, über Against the Odds zu sprechen. Und dann kam dort auf, dass sie noch Spieler brauchen. Und weil Philipp meinte, hey Cindy, du bist eigentlich eine ganz gute Spielerin, Roleplayerin, hast du nicht Bock, das vielleicht mal on stream zu machen? Und dann hat alles angefangen.
Mega spannend. Und bei dir, Fabius, wo ist da alles aus dem Ruder gelaufen?
Oh Gott, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich bin irgendwie reingesaugt worden über verschiedene Dinge. Ich hatte erst so Orkenspalter irgendwo mal durch Zufall entdeckt und die hatten einen Playthrough von dem damaligen Star Wars Pen and Paper von Fantasy Flight. Und ich fand das, ich kannte noch kein anderes Pen and Paper, ich kannte Dungeons & Dragons nicht. Ich habe irgendwann mal mit meinen Eltern vor ewig langer Zeit First Edition, also erste Edition DSA gespielt, aber da konnte ich mich auch kaum dran erinnern. Und dann fand ich das so cool, ich habe alle Folgen, die dafür produziert haben, einfach eingesaugt und war so, okay, also irgendwie ist das nice, ich würde das auch mal ausprobieren. Dann habe ich es mir tatsächlich irgendwann mal gekauft, irgendwie 2 Jahre später, als dann mal Geld und Zeit da war, und habe eine unsäglich schlimme Star Wars-Runde geleitet. Also, sorry an alle Freunde von damals, die das jetzt hören, aber das war kein gutes Spiel. Also, ich war ein schrecklicher Dungeon Master und die generellen Abenteuer waren auch, wir haben so die Einsteigerboxen und so gespielt und das war alles ein bisschen von mir gewinkt und nicht gut. Da muss ich mich noch bei ein paar Leuten entschuldigen, glaube ich.
Aber Star Wars von FFG finde ich ist auch irgendwie relativ hart so als Einstieg, ne?
Ja,
ich
mein, also.
Das ist ein Spiel, wo du im Regelfall, wenn du einen Charakter baust, eine vorgefertigte Excel-Tabelle oder einen Generator benutzt, weil dieses Regelwerk zum Teil einfach ein bisschen strange
ja,
ist.
Ja, also die Standardregelerstellung ist auch wirklich nicht gut. Man muss dann die Excel-Tabellen irgendwie runterziehen. Die sind von Fans noch gemacht. Du musst dir erstmal Videos angucken, wie erstelle ich diesen Charakter, weil es aus dem Regelbuch nicht ersichtlich wird. Das war schon kein guter Einstieg und dann auch ersten Abenteuer waren liefen auch nicht so geil, aber als ich dann hier angefangen habe zu studieren und dann das Hobby auch wieder aufnehmen wollte mit neuen Gruppen, habe ich mich so umgeguckt, okay, Star Wars war auch nicht so bei den meisten Leuten so im Rennen, so Science Fiction, dann dachte ich mir, okay, aber ich will schon wieder spielen, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich bin ich über D&D gestolpert. Wir wollten eigentlich Cthulhu anfangen zuerst, weil waren wir alle so, okay, spielen wir halt einfach Horror, Pen and Paper. Und dann sind wir aber zu D&D gegangen, weil Fantasy irgendwie mit mehr Leuten geklickt hat und wir dachten, okay, Fantasy ist auch irgendwie ambivalenter, da kann man auch Horrorgeschichten drin erzählen, wenn man möchte und dann ist man nicht so eingefahren auf das Genre. Und dann habe ich mich angefangen, in D&D einzulesen und dann irgendwann haben wir eine Runde gestartet. Das ist meine Heimkampagne, mein Heimspiel, das läuft bis heute auch noch. Die Kampagne spielen wir seit über 2 Jahren jetzt.
Ich finde es krass, dass du das erste Mal mit deinen Eltern Pen and Paper gespielt hast.
Ja, meine Eltern haben praktisch alle Regelwerke und alle Erweiterungen und alles, was es dafür als Zusatzmaterial gibt, von DSA erster Edition noch in so Boxen zu Hause in der Spielekammer.
Voll cool. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass meine Familie da jemals irgendwie Interesse dran hat. Also
da,
mein Bruder.
Aber da gab es auch noch diese Solo-Abenteuer, was im Endeffekt so Choose Your Own Adventure Books waren. Die waren so Heftchen, wo du praktisch selbst mit dir spielen konntest und so selbst würfeln musstest und so ein Blödsinn.
Oh, okay. Kenne ich gar nicht.
Ja, das hat DSA früher auch gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es heutzutage noch machen, aber DSA ist auch kein gutes erstes Rollenspielerlebnis, möchte ich auch dazu sagen. Also ich habe den harten Einstieg gewählt.
Aber ey, was kriegst du mittlerweile für Kohle für die erste Edition von DSA?
Puh, ich wüsste es nicht.
Also ich habe jetzt gerade eine Vermutung und sie ist überraschend. Alter. Wir reden da nicht drüber, aber ich würde dir 100 € geben.
Ich sollte nochmal nachgucken, lieber selbst.
Vertrau mir doch einfach. Das ist,
die Rollen mit den besten Auktionssendungen jetzt.
Sie sind eindeutig abgegrabbelt. Da ist nichts original zu stand.
War das, wie heißt die Kackshow? Bares für Rares?
Oh ja.
Oh ja, dann ist da irgend so ein, weiß ich nicht, Matt Mercer steht dann da und dem präsentierst du dann irgendwie deine alten Regelbuchsammlung und der so, oh ja, 15.000 € würde ich dafür schon verlangen. So, ja, easy.
Dann, das wäre eine fantastische Sendung.
Leute, anyway, guck mal, ich kann das nicht, ne? Ich kann auch keine Gedankensprünge haben wie so ein Kaninchen, ist auch richtig unangenehm. Aber mega stark, D&D 5e oder das ist noch wichtig?
Ja, gerade spielen wir D&D 5. Edition, genau.
Und bist du auch mit 5e in D&D eingestiegen, oder?
Ja, ich bin nicht wie andere Leute mit 3, 5 oder 4 reingekommen, weil, keine Ahnung, also war ja auch relativ spät bei mir, dass ich D&D entdeckt habe.
Mir ist gerade aufgefallen.
Ja, wenn schon da war, klar.
Was ist los, Cindy?
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich tatsächlich schon mal D&D gespielt habe, bevor wir die Kampagne mit Philipp gestartet haben. Und es war 4. Edition. Oh. Und das war mein Einstieg in tatsächlich Pen and Paper, auch bevor ich die Rocket Beans oder sonstiges gefunden habe, fiel mir gerade auf. Das ist ja furchtbar, dass das mein Einstieg war.
Die 4. Das ist sehr traurig. Ist nicht cool, wollen wir so eine Schweigeminute machen für alle Menschen, die schon mal die 4. Edition von D&D gespielt haben?
Da gibt es aber auch sehr heiße Gemüter im Internet, die das verteidigen würden, dieses Spielsystem.
Das ist wie Ananas auf Pizza, ne? Das kannst du halt nicht anfangen, darüber zu sprechen.
Nee.
Ja, das wird direkt politisch.
Der Torge sofort getriggert. Vor allem, er hat auch gerade diesen Pizzapulli an, ne?
Stimmt.
Oje, oje.
Das ist Pflicht.
Nee, vierte Edition habe ich nie gespielt.
Nichts verpasst. Ja,
hast nichts verpasst.
Ich weiß im Grunde, wie es funktioniert, weil ich die ganzen Hater im Internet immer sehe, die darüber abziehen. Oh. Und es gibt dieses eine wunderschöne Video von Puffin Forest, der, glaube ich, eine längere Liebeserklärung für vierte Edition verfasst hat.
Oh, okay.
Ja. Echt? Puffin Forest finde ich mega cool. Mega. Ich mochte sein Video über diesen, ich glaube, 5E, ich weiß nicht, welche Edition, Char mit Level 20 Charakter, der ein Level in jeder Klasse hat.
Ja, genau.
Oh Gott. Und der halt alles kann, aber er kann halt gar nichts.
Absurd heißt der Charakter.
Ja, genau, absurd.
Und er hat auch so eine bescheuerte Stimme.
My name richtig is absurd.
Ja. Das war ziemlich on point. Bist du zufälligerweise Puffin Forest?
Nein.
Wenn ja, sag es jetzt.
Nein. Eindeutig nicht. Obwohl, er hat sein Gesicht ja nie gezeigt. Also vielleicht. Ihr müsst mir Against the Odds gucken, um es rauszufinden.
Wow. Oh Gott, wir müssen in die Shownotes den Link von der Absurd-Folge. Ich schicke dir das nachher, Torge. Das ist ganz, ganz wichtiges Allgemeingut.
Absolut, ja, sehr wichtig. Animationsstil, einfach mal kurz drüber hinweg gucken. Einfach nur das Video genießen.
Ich mag, dass das so simpel ist. Ich finde das eigentlich ganz süß.
Ja.
Aber
Bunde, schön.
Ja, so jetzt, ihr habt jetzt diese Kampagne, die ihr on Stream spielt. Ihr habt da andere Sachen, die ihr so alle zwei Wochen mal macht. Ihr habt euer Stift und ein paar Bier. So, und wohin geht das noch? Was, worauf darf man sich da noch freuen? Oder war es das jetzt einfach?
Auf jeden Fall nicht. Wir planen immer wieder mal ein paar YouTube-Videos rauszuhauen. Wenn wir Bock auf ein Tutorial haben, dann wird es das halt auf jeden Fall auch geben. Jetzt aktuell natürlich im Dezember haben wir auch einen Adventskalender, den es dann jeden Tag ein kleines Türchen auf YouTube zu sehen gibt. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das vorzuproduzieren.
Ja, es wird ein sehr dummes Abenteuer.
Ja, komplett, aber das macht, glaube ich, so gut.
Aber
das
wir haben da ein bisschen experimentiert tatsächlich im Adventskalender. Da sind wir vier Spieler und jeder Spieler DM't einen Abschnitt dieses Abenteuers. Also wir wechseln praktisch den Dungeon Master durch.
Das ist mega hot.
Praktisch sechs Türchen in einem Adventskalender sind immer ein Dungeon Master und dann am Schluss hat 24 Türchen gefüllt.
Ja.
Und jeder hat gleich viel. Und das sind wird ein sehr spannendes Abenteuer. Der Trailer ist schon draußen, deswegen kann ich ja darüber reden. Also das Rezept der Plätzchen für den Weihnachtsmann ist verschwunden und wir als seine Elfen müssen jetzt praktisch das blöde Rezept finden und die Plätzchen backen. Und alles geht schief.
Oh ja, aber wirklich alles.
Ja, wir sind,
Ah, das ist ja sweet.
Ja. Wir sind sehr happy. Und an anderen Projekten, also gerade diese Donnerstagssache, wo wir den zweiten Donnerstag spielen, das ist ja genau dafür angelegt, dass wir andere Sachen ausprobieren, dass wir uns da kreativ ausleben können und andere Spielsysteme reinhauen. Was auf jeden Fall kommen wird, ist das jetzt kommende und von uns gebackte Avatar Herr der Elemente Rollenspiel, was wir da on Stream spielen werden. Wir werden bestimmt auch noch Spire spielen von System Matters Verlag. Das so ein Fantasy-Punk-Ding ist. Und wir haben auch noch ein oder zwei andere, aber das finden wir noch, haben wir noch niemanden, der das DM't. müssen wir gucken, ob sich da jemand opfert.
Ja, und die anderen Donnerstage, die halten wir uns halt extra auch frei, um weitere Projekte, auf die wir Bock haben, halt irgendwie noch umzusetzen. Ob es jetzt ein DIY ist, wie man Würfel macht oder Würfelbeutel näht oder irgendwie sowas. Solche Sachen könnten auch mal vorkommen oder keine Ahnung, was uns halt sonst so einfällt. Vielleicht nochmal ein Kampftutorial, weil euch das so viel Spaß beim Drehen gemacht hat.
Absolut.
Einfach nochmal in Props stecken und Kostüme und aufeinander draufhauen mit Plastikschwertern. Gut.
Absolut, ja. Wir haben da keine Regeln gesetzt, was praktisch ist und wir machen einfach, worauf wir Bock haben.
Genau.
Ja. Ja, das ist auch das Schöne, was man eben so, dass man diese Freiheit hat bei so einem Projekt, ne? Ich meine, ich glaube, das wissen ja vielleicht auch nicht alle, euer Projekt und unseres hat ja auch fast zeitgleich angefangen, wenn ich mich nicht recht erinnere, war ja ziemlich ähnlich so. Und als man dann irgendwie so geguckt hat, natürlich damals dann so, hey, was geht denn eigentlich in dieser Szene, vor allem für mich als Einsteiger in dem Fall, war das dann eben cool, da eben auch so andere Projekte zu sehen, dass eben dieses Thema nicht schläft. So, da gibt es auch andere Leute, die Bock haben, irgendwie Content zu machen. Und dann ist es natürlich gerade eben cool, wenn ihr so eine große Gruppe habt, eben mit so vielen Individuen, die irgendwie eigene Ideen einbringen. Und ich meine, das kennen Flo und ich selber auch, dass die Ideenliste und die Roadmap, was man noch so machen könnte an Content, also jetzt auch über einen Podcast hinaus, sei es jetzt eben auch so Actual Play Sachen oder irgendwelche Sachen für YouTube, an die wir uns jetzt noch nicht rangetraut haben, auch einfach, weil da dann bei uns zumindest ein bisschen die Man und Power fehlt und die Zeit natürlich, aber ja, das ist eben cool, wenn man so ein Projekt hat, dass man sich da eben auch kreativ ausleben kann, was gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir gerade seit 2 Jahren leben fast, total wichtig ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wir mussten ja auch aufgrund von Pandemiesachen eben zwischendurch zwar auf Homeoffice umstellen, aber auch das konnte man damit dann ja eigentlich ganz gut überbrücken. Also wir haben zwar dann alle von zu Hause gestreamt und Homeoffice-Stream eben zusammengebastelt, aber auch das hat Spaß gemacht und das war einfach gut, dass die Möglichkeiten da waren.
War ja extra dafür konzipierte Kampagne, die Teleport-Taverne, die nur dafür gedacht war, so okay, wir müssen jetzt irgendwie von zu Hause aus streamen, wie kriegen wir das irgendwie geregelt?
Ja.
War einer der besten Abenteuer, die wir jetzt gemacht haben. Also, solange wir praktisch die Herausforderung einfach nur als kreative Herausforderung sehen, dann hat das immer ganz gut funktioniert.
Ja, aber mit der Manpower verstehe ich auch voll, weil wenn wir nicht so viele Leute, dann würden wir das auch nicht gewuppt kriegen. Man kann sich super gut aufteilen und jeder hat seinen Bereich, wo er irgendwie gut ist und da kann man sich halt richtig gut irgendwie zuarbeiten und anders wird es nicht funktionieren.
Ja, also unsere 2 Technik-Jungs sind ein Lebensretter. Cindy ist eine Lebensretterin, die praktisch unsere gesamte Grafikarbeit im Alleingang macht und sehr verlässlich jede Woche die Thumbnails raushaut und die,
Und
die Overlays aktualisiert, alles in Eigenarbeit.
Man muss auch sagen, Thumbnails machen ist halt, man guckt den Stream nochmal und sucht sich die dümmsten Gesichter raus. Das macht schon Spaß.
Ja, also wir funktionieren als Team sehr gut und ich glaube, das ist das, was dieses Projekt am Leben hält. Ansonsten wären wir wahrscheinlich schon nach 3 Wochen einfach im Sand verlaufen.
Voll schön. Da würde mich auch nochmal interessieren, spieltechnisch. Wenn ihr sagt, ihr habt eben so größere Runden und so, schafft ihr das dann auch immer, dann die Kampagne in der gewohnten Besetzung dann zu spielen? Wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt eben eure festen Dates habt, so okay, Dienstag wird gespielt und ein Spieler oder eine Spielerin kann nicht. Wie setzt ihr sowas um?
Also wir haben feste Regeln dafür, tatsächlich, die wir im Backend bestimmt haben, wo wir gesagt haben, okay, wenn ein Spieler fehlt, dann ist es die Entscheidung vom Dungeon Master, findet statt oder nicht. Wenn der halt bestimmt, okay, der Charakter ist jetzt gerade sehr wichtig, ich hätte gerne den Spieler da, weil wir seine Story spielen oder weil es in diesem Zusammenhang irgendwie wichtig ist, dass er da ist, dann wird abgesagt oder ein Ersatzstream geplant, wenn wir es früh genug wissen. Sobald 2 Spieler fehlen, wird ersatzlos abgesagt. Das ist einfach, okay, dann müssen wir was anderes finden, weil ab 2 Spieler fehlen ist scheiße. So, dann müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden.
Ja. Wir haben auch jetzt dann 1-2 Mal haben wir dann einfach ein Ersatzprogramm gehabt, damit wir am Dienstag trotzdem irgendwie streamen können, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die dann drauf warten, was ja sehr schön ist. Dann haben wir einmal Munchkin, das Critical Role Munchkin gespielt. Das war ein sehr cooles Spiel.
War auch sehr spontan.
Ja, sehr spontan. Hat natürlich jetzt nicht so viel mit Roleplay und Pen and Paper zu tun, aber hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht. Und einmal das Mausritter-Abenteuer, was einfach so viel Spaß gemacht hat. Einfach ein tolles Regelwerk, was man mal wirklich on the fly reinschmeißen kann. Man muss nichts vorbereiten, außer eine kleine Geschichte vom Dungeon Master natürlich.
Der Dungeon Master sollte was vorbereitet haben.
Ja, aber die Charaktere, ich meine, mein Charakter ist in der Folge ja auch abgelebt.
Abgelebt, ja.
Und musste dann halt so auf der Hälfte 9 machen. Hat halt 5 Minuten gedauert. Ist gar kein Problem in dem Regelwerk. Das ist echt super. Also dafür war es top.
Ja. Also das sind dann so typische Ersatzprogramme. So, wir haben jetzt geguckt, dass wir irgendwie auf Lager so Leute haben, die auf Abruf einen One-Shot leiten können, der dann als Ersatz geplant ist. Und wir haben jetzt praktisch ein Magazin an Ersatzprogrammen schon in der Hinterhand, falls es nochmal passiert.
Was wir nicht hoffen natürlich, weil es meistens dann, weil jemand krank ist oder so, das dann nicht wünschenswert natürlich.
Also wir haben diese Termine ja nicht umsonst gewählt. Wir hatten einen großen Workshop am letzten Sommer, wo wir uns alle im alten Studio noch zusammengesetzt hatten. Das hatte so einen riesen Garten und das war irgendwie alles cool. Haben uns da zusammengesetzt und haben erarbeitet, okay, was ist unser Ziel von diesem Projekt, was wollen wir hier erreichen, wie viel Arbeitszeit kann jeder investieren und wie realistisch ist das und da haben wir dann uns auch einigen können, so okay, das ist die Arbeitslast. Wir hatten ja vorher, das darf man nicht vergessen, wirklich monatelang auch, wo wir 3 Streams die Woche hatten.
Oh jo.
Also wir haben geknallt, Content wie bescheuert und dann noch YouTube-Videos nebenher und alles. So, und das war einfach auch auf Dauer nicht tragbar. Deswegen haben wir einfach so realistisches Feedback von allen geholt, okay, was können wir irgendwie leisten und deswegen klappt es bis jetzt ganz gut. Ja. Die Dienstage hat jeder frei und Donnerstag, jede 2. Woche ist sehr schön für 1 Woche kreativ Dinge ausdenken. Nächste Woche dann wieder streamen und ja. Stift und Papier nicht mehr jeden Sonntag, sondern jeden letzten Sonntag im Monat hat auch viel geholfen.
Ja, also der Workshop war auch erstaunlich erfolgreich. Also wir haben uns wirklich, glaube ich, 6 oder 8 Stunden, ich glaube 8 Stunden
ganzen Tag, ja.
Den ganzen Tag auf jeden Fall hingesetzt als komplettes Team, war aber auch nützlich und notwendig. Also je ja. größer das Team, desto mehr muss man natürlich auch kommunizieren und absprechen. Genau. Aber jetzt haben wir halt wirklich einen guten Weg, den wir laufen können, dadurch entwickelt, ja.
Man brennt, glaube ich, schnell aus. Da habe ich Torge wieder unterbrochen.
Nee, ich wollte das nur eben bejahen, dass es eben wichtig ist, zusammenzukommen. Also ich kenne das selber eben auch aus Projekten, die dann eben auch ein Team in einer ähnlichen Größe dann zusammengefasst haben und dann eben so permanent nur über Slack oder Discord oder was auch immer zu kommunizieren. Das war irgendwie auch cool, dass es heutzutage so geht, jederzeit von überall aus. Aber dieses, ja, dieses Zusammenkommen und dabei dann vielleicht auch eben Ideen und Strategien entwickeln, das ist einfach am effektivsten, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also in so großen Teams muss man gut kommunizieren und niemand auf der Strecke bleiben. Wenn irgendjemand das Gefühl hat, okay, hier wird meine Meinung übergangen, dann vernichtet das Team praktisch ja. von innen. Und das ist, wir sind, am Ende sind wir immer noch Freunde. So, wir ja. machen es so professionell, dass es irgendwie klingt und wie kaltblütig vielleicht man das auch vielleicht finden kann, dass wir da irgendwie so bedacht oder sehr geplant rangehen. Es ist am Schluss einfach nur, damit wir uns am Schluss immer noch als Freunde lieb haben und nicht so denken, was ein Arsch, Alter, zwingt der mich ja schon wieder jeden Donnerstag zu opfern. So.
Ja, es muss halt wirklich zu den Erwartungen von allen passen und das haben wir damit ganz gut hingekriegt, denke ich.
Ja, genau.
Diese Kampagne, die ja Dienstag spielt, so die baust du ja, ne, Fabius?
Absolut richtig, ja.
Und wie jetzt, wenn du, ich meine, wir haben ja eher, wir machen ja Content für Leute, die halt vielleicht noch nicht so tief drin stecken in diesem ganzen Pen-and-Paper-Kosmos, die da vielleicht gerade mit anfangen oder die halt Bock haben, aber sich halt noch nicht getraut haben, da kopfüber in diesen Kaninchenbau reinzufallen. Ne? Hast du Tipps, also wir haben jetzt schon über One-Shot so gesprochen, machen es auch nochmal wieder, ja, aber ein One-Shot zu leiten ist ein ganz anderer Schnack, als zu sagen, ich mache jetzt jeden Dienstag eine Kampagne für einen unbestimmten Zeitraum, die ja. Homebrew ist, ja, weil Homebrew ist ein anderes Ding, als ein Abenteuerband durchzujagen. So, klar passt man das an und muss auch ein bisschen Hirnschmalz da reinpacken, aber das ist halt größer, ne? Das ist halt Arbeit. So, und hast du Tipps für Leute, die Bock auf sowas haben, wie die da rangehen können? Oder kannst du denen vielleicht irgendwelche Ängste nehmen oder machst du denen eher Ängste?
Ich würde ihnen tatsächlich eher Ängste nehmen wollen, weil es ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber meiner Meinung nach ist ein Adventure-Abenteuer, ein fertig gekauftes oder ein One-Shot komplexer vorzubereiten als eine laufende, längere Kampagne. Oder eine Homebrew-Kampagne, sagen wir mal. Weil in der Homebrew-Kampagne, da hast du einfach die kreative Freiheit, Dinge anzupassen, wie du willst. In einem Adventure, was du gekauft hast, hast du die nicht. Du hast schon so deine Spots, wo du die Leute hinhaben willst irgendwann, damit es auch vorangeht. Klar, du kannst dann anfangen, eigene Abenteuer dazu zu dichten, um das irgendwie organisch zu gestalten, aber ab dem Moment wird es ziemlich komplex, weil du es in die schon bestehende Welt einbinden musst. In einem Homebrew-Setting, wo du dir selbst Gedanken gemacht hast, okay, wie sieht die Welt aus, wie sieht das ungefähr aus, was möchte ich für eine Geschichte erzählen, da hast du den Luxus, weil das deine eigene Kreation ist. Du hast alles im Überblick. Du musst nicht das ganze Regelwerk in- und auswendig runterbeten können, weil du es selbst erstellt hast. Und dementsprechend fällt es viel einfacher, die Kampagne dienstags vorzubereiten, als die One-Shots, die wir zwischendrin immer mal wieder haben. Weil der One-Shot ist 4 Stunden lang, die von vorne bis hinten durchgetaktet sind. Und da muss es sitzen. So, das kann 6 Stunden Stream guckt sich keiner an. Und das ist auch für die Spieler irgendwann zu anstrengend. Und 2 Stunden Stream ist zwar cool und so, aber das war dann auch irgendwie zu früh fertig. Ja. Also man muss genau die richtige Art von Herausforderung finden und das braucht Feingefühl, so einen One-Shot zu designen. Es ist cool, wenn du einen hast, der vorgefertigt ist, der gut aufbereitet ist. Das würde ich sagen, ist das Einfachste. Gut vorbereiteter One-Shot, wo du weißt, oder du hast ihn mal gesehen, du weißt, wie er sich ausspielt und den dann zu leiten, das ist für mich das, was für Einsteiger am besten geeignet ist. Ansonsten hätte ich gesagt, Homebrew-Setting, irgendwie locker gucken, 3 bis 4 Sessions, ein Abenteuer. Das ist so das, wie ich mein erstes Abenteuer anleiten würde und den Leuten Tipps geben würde. So, mach das. Hab da keine Angst vor, auch 3 oder 4 Sitzungen Abenteuer zu spannen, weil ihr nehmt euch einfach den Stress, dass es in einem Abend um sein muss und ihr nehmt euch B den Stress und ihr müsst, gebt kein Geld aus. Das ist ja auch, diese Adventure-Bänder kosten ja auch echt ganz gut Kohle. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das ist einfach kostenlos und wenn du mal ein bisschen kreativ bist, hat man da schon echt was zusammen.
Ja, würde ich auch zum Großteil sagen, ich finde, man hat manchmal vielleicht doch die Gefahr, wenn man homebrewt, dass man sich vielleicht in so eine Ecke schreiben oder Ecke orientieren kann, wo man dann am Ende irgendwie unfertig dasteht und dann vielleicht auch ein schlechtes Gefühl hat, wenn man die Story dann doch wieder in eine andere Richtung dreht, weil man irgendwas dann halt nicht so unangefasst gelassen hat. Ne? Das ist mir jetzt auch schon in der Vergangenheit ein, zwei Mal passiert, was auch nie schlimm war, weil man spielt halt mit Freunden und schnackt halt darüber und sagt, okay, irgendwie ist das jetzt noch nicht so die Story, von der ich dachte, dass sie das wird. Wir ändern das so. Das geht schon. Aber ich glaube auch, was ganz wichtig ist bei Homebrew, ich meine, letztendlich spielst du ja dieses Spiel auch um, klar, du erzählst Geschichten so, aber du willst ja Spaß haben, ne? Hoffentlich, weil
ja.
Ansonsten läuft da irgendwas richtig, richtig schief.
Ja, genau. Also das ist ja im Endeffekt das, worum es am Ende geht. Also
ja.
wenn du es halt mit deinem Spielern zusammen entwickelst, ich glaube, das ist immer halt der größte Win. Für mich ist es halt im Homebrew einfacher.
Nee, ich glaube auch im One-Shot oder im Vorgefertigten ist das auch, ich will nicht sagen unmöglich, aber es kann halt mega schwer sein. Weil wenn du jetzt, ich weiß nicht, wenn du Curse of Strahd nimmst, jetzt auch die 5e-Adaption, ja, die ist nicht so mega hart getaktet, aber du kommst da ja nicht mehr raus. Du kommst aus diesem Plot ja auch nicht mehr weg.
Nee, genau.
Und also Origin-Story ist jetzt nicht.
Genau, so,
das wird jetzt durchgeballert.
Ich spiele Curse of Strahd auch selbst. Meine Freundin leitet das für mich und noch ein paar Freunde. Und du bist dann da gefangen. Da ist nichts mit, oh, mein Charakter ist übrigens der und der und ich möchte gern das erreichen, sondern nee, du musst jetzt halt einfach diesen Plot spielen, der dir vorgegeben wird.
Ja, und dann ist halt auch so ein Ding, du spielst Curse of Strahd und merkst so nach 12 Sessions, ich habe gar keinen Bock mehr auf Vampire, ne? Halt gar nicht. Und dann so, es sind ja nur noch 16 Sessions. So. Und dann hängt man da fest. Ich finde gerade, das ist auch bei Homebrew einfach so schön, dass du auch auf SpielerInnen so aktiv halt zugehen kannst. Dass du sagst, ey, wir machen jetzt deine Origin. Oder, weiß ich nicht, wenn du Backstories von denen bekommen hast, die kannst du dann vielleicht auch so relativ charmant irgendwie einfließen lassen. Auch gerade jetzt in den Sachen, die ich, also wir haben hier, also ich habe, Torge hat ja nie Pen and Paper gespielt, bevor ich ihn da reingezogen habe. Und ich habe ihn tatsächlich damit Pathfinder der zweiten Edition damals konfrontiert.
Jo.
Was ein Brett ist, ein bisschen.
Jo.
aber im Nachhinein bin ich ganz froh, weil dadurch, dass Torge, der das noch nie gemacht hat, Pathfinder, ich sag mal, besiegt hat, seitdem ist alles halt easy, was andere Rollenspielsysteme angeht. Ne? So, wenn wir jetzt 10 Sessions Pathfinder spielen und ich lege ihm 5e hin, dann ist er da in einer Stunde drin und es läuft. Und da war das auch so, dass ich auch gemerkt habe, so bei Torge, dass wenn wir die, es war auch Homebrew, alles, was auch irgendwie nur in der Story darauf deutete, es könnte irgendwie von dem Charakter kommen, es könnte irgendwie um den Charakter gehen, ja. Ich meine, die Spieler sind heiß as fuck auf diese Sachen so. Und dann weißt du schon so, das ist das Beste, was du eigentlich haben kannst in der Leitung. Ja, Leute, die irgendwie engagiert sind, die sind da drinnen, du hast diese Immersion. Eigentlich machst du dann ja nichts mehr in der Leitung. Ne? Du lässt ja nur noch laufen und manchmal reagierst du so ein bisschen, aber eigentlich dreht das dann am Tisch da alles schön durch. Du hast eine halbe Stunde Pause, kannst den Rest der Story plotten, schön zuhören.
Ja, genau. Also das sind
so die besten Momente.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, also vielleicht auch weiter für Anfänger, die zum ersten Mal dann ein Homebrew-Setting leiten und sich denken, okay, wie pflege ich jetzt irgendwie Backstories ein oder sowas? Macht's euch nicht zu kompliziert. So, wenn also man sieht es dann so bei, sagen wir, populären Dungeon-Mastern, die man auch so selbst guckt und dann wird das da mal angeteased und dann dort angeteased und irgendwann hat man diese ganzen Fäden und führt sie zusammen zu diesem riesen epischen Ende. Das ist sehr unrealistisch, dass das beim ersten Mal klappt, weil da muss man wirklich ein echt guter Storyteller für sein und ein geübter Storyteller vor allen Dingen, ne? Und diese Übung kriegt man nur, wenn man bei A anfängt. Und A ist halt, okay, jeder hat seinen eigenen Block. Jeder Spieler kriegt seinen eigenen Block. Wir machen erst Spieler A, dann Spieler B, dann Spieler C und am Schluss sind alle glücklich. Und das ist nicht schlechter als die erste Variante.
Das merkt man als Spieler wahrscheinlich auch einfach nicht. Nee. Wenn man so im Roleplay und am Regeln ausspielen ist, dass man nicht merkt, ob jetzt, oh, das war jetzt mein Part, jetzt kommt bestimmt der von Spieler B. Das merkt man überhaupt nicht. Und das macht so viel Spaß trotzdem.
Die Story ist ja trotzdem organisch.
Ja.
So, ne? Am besten Fall entwickelt sie sich ja einfach trotzdem organisch und dann fühlt es sich auch natürlich an. Aber als Dungeon Master ist es so viel einfacher, so zu leiten, zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese Backstory oder auf diesen Abenteuer-Arc. Und alles andere wird erstmal ignoriert.
Wenn du jetzt eine Session oder ein Abenteuer oder ich weiß nicht, wie bereitest du die Sachen vor? Bereitest du das so Session für Session vor oder hast du einen Abenteuer, von dem du nicht weißt, wie lange das gehen soll, aber du weißt, das ist dieses Abenteuer und es dauert einfach jetzt so lange, wie es dauert? Oder hast du bestimmte Pläne, wo du weißt, okay, Dienstag werden wir das machen, vielleicht noch ein bisschen davon, aber das will ich an dem Tag erreichen und danach gucke ich weiter, was passiert.
Also teils, teils. Wirklich, dass ich was erreichen will an einem Tag, das habe ich nie. Aber ich bereite die Sessions, eine Session nach der anderen vor. Manchmal, so wie gerade zum Beispiel in der Kampagne, hängt die Gruppe in so einem Limbo zwischen zwei Abenteuern, so sie haben gerade irgendwas geschafft und sind jetzt irgendwie auf der Reise woanders hin und dann kriegen sie ein paar Random Encounter und sowas, aber es gibt nicht so ein riesen Abenteuer, was sie gerade anfangen. Dann schreibe ich so Ideen für, was könnte das nächste Abenteuer, was sie erleben, schreibe ich einfach mal aus. Nicht im Sinne von, okay, das ist 4-Sessions-Abenteuer, das ist ein 3-Session-Abenteuer und die sind so und so ausgedacht, sondern einfach nur, okay, sie begegnen diesen Leuten und erfahren diese Dinge und vielleicht springen sie darauf an oder nicht. Oder sie erfahren diese, sie treffen irgendwie dieses Monster und werden da, und ein Mitglied wird entführt oder was weiß ich. Sie finden einen magischen Gegenstand, der verflucht ist und müssen jetzt damit umgehen. Wie lange die dann dauern, keine Ahnung. Also, wenn sie darauf anspringen, cool, dann denke ich mir in der nächsten Session aus, was als nächstes passiert.
Ja, okay.
Und lass es dann einfach natürlich rollen. Vielleicht lösen sie das Abenteuer in einer Session. Dann war es eine coole Session, in der man wirklich was erreicht hat und ich habe mein Ziel trotzdem erreicht. Und wenn nicht, ist es cooler Intrigue und ein Cliffhanger für die nächste. Also ich kann in dieser Situation nur gewinnen. Jedenfalls habe ich so mir diesen Spielstil angewöhnt, das so zu machen.
Kann ich auch so unterschreiben, würde ich. Also ich denke, vieles von dem, was ich versuche zu machen, ist halt auch so. Und ich glaube, man behält sich so in der Leitung auch noch einfach den meisten Spaß bei.
Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Heimkampagne, die jetzt schon deutlich länger läuft, die ich leite, da merke ich langsam, dass mir, habe ich am Anfang versucht, wie Matthew Mercer zu leiten. Und es hat nicht so gut geklappt, sagen wir so. Das war der typische Anfängerfehler. Aber was macht man? Man lernt aus seinen Fehlern. Ich hatte ganz viel so versucht, eigene Story mit einzubringen und die Charaktere da so ein bisschen einzupflegen in verschiedenen kleinen Arcs. Worauf das hinausläuft, ist, wir laufen jetzt seit 2 Jahren und niemand kann sich an den Shit erinnern, der vor 2 Jahren passiert ist. Das heißt, die ganzen Infos droppe ich ihnen jetzt einfach nochmal, aber halt besser. In kleinen, gebündelten Paketen, die sie einfach verarbeiten können. Und sie haben meistens zwischen, ich habe die Info bekommen und ich kann mit dieser Info was anfangen, nie mehr als 3 oder 4 Sessions. Weil ich einfach gelernt habe, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht so lang hält. Und die Notizen auch nicht.
Also man kann es ja auch irgendwo nicht erwarten von SpielerInnen, ne?
Nee.
So.
Ich finde es rückblickend auch einfach ein bisschen arschig von mir, so zu sagen, okay, das hier ist meine Geschichte und ihr merkt euch das jetzt gefälligst, weil das wird in einem Jahr mal wichtig.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wenn man anfängt zu leiten, kann das schnell passieren, dass man aus Versehen Dickmoves macht und das gar nicht merkt. Weil man da so von überzeugt ist, von dem, was man gerade vorbereitet und sich denkt, oh, das ist richtig geil, was ich hier gemacht habe. Und so ein Dreivierteljahr später, dann ist man irgendwie so salzig, dass die SpielerInnen da nicht darauf angesprungen sind. Denkt sich so, oh Junge, ne? Sorry, ich habe vor 8,5 Monaten diesen Satz gedroppt. So, das muss jetzt kommen. Und nee, man macht sich damit selber einfach Stress, so, man nimmt sich den Spaß weg. Und so wie du es eben meintest, halt so entspannt, organisch daran gehen, das kann man richtig schön draus wachsen lassen. Und dann halt, ja, ein bisschen lenken, natürlich tut man immer, aber einfach durch Reaktion und gucken, was da passiert, glaube ich, entwickeln sich auch die besten Stories.
Auf jeden Fall. Also in der jetzigen Kampagne, die habe ich absichtlich als Sandbox-Kampagne angelegt. Ich habe Ideen, was so der übergeordnete Thema oder das übergeordnete Abenteuer sein könnte, was über der gesamten Kampagne liegt, aber die will ich der Gruppe nicht aufzwingen. So, ich gucke jetzt erstmal, was machen die Charaktere selbst und vielleicht finden sie ja immer am Ende ihrer eigenen Arcs irgendwas raus, was dann irgendwie auf was Größeres hindeutet und vielleicht möchten sie das machen, vielleicht auch nicht. So, und dann ist mir das auch egal. Dann spielen wir einfach eine Kampagne, in der die Gruppe als Freunde zusammenwächst und vielleicht retten sie am Ende nicht die Welt, sondern sind einfach nur happy und die Welt geht gar nicht unter.
Oder wir zerstreiten uns alle einfach in der nächsten Session. Das kann auch passieren.
Ja, vielleicht, vielleicht.
Alle werden zu Mörderhobos.
Ja, nicht auszuschließen.
Ich glaube, wenn, dann liegt das daran, weil sie immer noch nicht wissen, ob Mika und Claudius ein Paar waren oder nicht.
Tja, das hat ja auch niemand gefragt.
Ja, werden es wohl nie erfahren.
Tja, ja.
Ich glaube, wichtig ist es ja auch einfach, sich, egal was man macht, aber eben gerade vielleicht auch eben, wenn man, also auch egal bei welchem Hobby, aber gerade eben auch bei sowas wie Spielleiten von Pen-and-Paper-Abenteuern ist es halt auch wichtig, sich zu reflektieren und natürlich dann sich von seiner Runde irgendwie Feedback einzuholen. Gerade wenn man natürlich dann jemanden hat, der schon Erfahrung hat, das ist ja nochmal sowieso einfacher. Aber gerade wenn man, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man was Homebrew leitet und man hat da SpielerInnen sitzen, die eben noch gar nicht so viel Erfahrung haben, dass es trotzdem ja eben wichtig ist, da dann eben mal so nachzuhorchen. Wie läuft das für euch? Was könnt ihr euch besser vorstellen? Und ja, so ich zum Beispiel, ich habe auch erst einmal geleitet oder eben eine One-Shot geleitet über zwei Abende. Da ist es bisher bei geblieben, aber ich arbeite daran, dass es nicht bei dem einmal bleibt. Einfach auch, um Flo da so ein bisschen entgegenzukommen, der da eben auch immer so ja viel Arbeit natürlich reinsteckt, dass er auch öfter mal in den Genuss kommt, einfach nur zu spielen, weniger vorzubereiten. Da würde mich jetzt bei dir, Cindy, nochmal interessieren, wenn du auch erst angefangen hast, irgendwie dieses Jahr das erste Mal zu leiten. Du hast eben schon gesagt, welches Regelwerk du dir ausgesucht hast. Hast du da irgendwelche Hürden noch für dich gehabt oder irgendwelche Sachen, die du dann vielleicht nach dem Leiten dann gelernt hast und dann irgendwie gedacht hast, so, oh, stimmt, das habe ich irgendwie so jetzt daraus mir mitgenommen für das potenzielle nächste Mal leiten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war absolut unnormal nervös vorher, weil ich gar keine Ahnung hatte und das war halt für mich diese riesengroße Aufgabe und mit Fabius habe ich halt einen super guten DM kennengelernt und auch Philipp macht das privat einfach richtig gut und deswegen war für mich so, oh Gott, wie soll ich da jemals hinkommen, so ein bisschen und habe auch, ich glaube, ich habe dir so viele Löcher in den Bauch gefragt und Philipp auch. Ich habe einfach, ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und habe ganz viele Videos geschaut und die meisten Videos haben mir auch eigentlich das gesagt, was ich am Ende daraus vom Leiten selber auch rausgezogen habe. Einfach weniger vorbereiten ist manchmal mehr tatsächlich, zumindest was die Story angeht. Also ich habe, glaube ich, vorher mir so viele Notizen gemacht und Monologe geschrieben und was nicht alles geskriptet, aber wie viel man davon am Ende braucht, ist halt nur ein Bruchteil, weil natürlich könnten die Spieler alles Mögliche machen und man muss dann spontan darauf eingehen. Also gerade das Improvisieren ist einfach viel organischer auch, um darauf auf die Spieler eingehen und einfach gucken, was machen die jetzt gerade und Ideen, die geil sind von den Spielern, einfach mal zu feiern und passieren zu lassen. Das habe ich recht schnell, Gott sei Dank, verstanden, dass das passieren muss, weil auch einfach geile Ideen von euch kamen. Allein dein Charakter, also Fabius Charakter in meinem Abenteuer war einfach
Lars.
Und Lars hat gerne gebuddelt. Der hat nämlich vorher auf dem Festivalgelände einfach Gegenstände verbuddelt, damit er die reinschmuggeln kann. Was für eine geile Idee ist das denn? Und auf sowas kann man halt richtig gut aufbauen und sich irgendwie Dinge dazu ausdenken und darauf eingehen. Und deswegen war das super dankbar, euch heute halt auch als Spieler zu haben. Deswegen hat das gut funktioniert. Also man sucht sich am besten eine Gruppe aus, mit der man gut kann, die man auch vielleicht gut kennt und spricht vorher so ein bisschen über das Setting, worauf haben die Leute Bock. Und es hat sich bei uns halt sehr schnell eingestellt, dass wir alle irgendwie dieses Setting ganz cool finden. Und ich hatte auch einen kompletten Neuling als Spieler dabei, eine Mitbewohnerin von mir. Aber auch damit war das gar kein Problem. Und die hat da auch so schnell reingefunden ins Roleplay und hatte dann richtig Bock, einfach auch wieder auf Festivals zu gehen.
Nina war klasse.
Ja, Nina war wirklich toll. Und deswegen würde ich sagen, das, was ich am meisten gelernt habe, ist einfach mal sich trauen zu improvisieren. Das ist natürlich was, was man auch mit der Zeit lernt, auf die Leute spontan eingehen zu können. Und How to Be a Hero ist dafür natürlich auch ein gemachtes Regelwerk. Man hat keine DCs, die vorgegeben sind, sondern man sagt einfach, okay, klar, probier das, dein Wurf ist um 10 erschwert oder was auch immer oder erleichtert. Oder das ist sehr dynamisch und im Moment anpassbar. Deswegen war es da natürlich dankbar. Aber gerade das Improvisieren, glaube ich, ist etwas, was man sich zwar trauen muss, aber was ich gelernt habe, was super wichtig ist. Und dadurch wird es auch erst richtig spaßig. Ja.
Voll gut. Gott, jetzt wurde gerade meines, ne, Lars, und Lars mag buddeln, ne, oder Lars buddelt gerne. Ich kann auch diesen Flashback, als wir jetzt schon in The Loop diese Charaktere gebaut haben und es zu der Vorstellung kam und alle stellen sich vor, ba, und die eine Spielerin so, ja, ich spiele Björn und Björns Vater ist Feuerwehrmann. Und wir alle so, krass. Okay. Und dann guckst du so auf den Charakterbogen. Und dann steht bei Tales from the Loop, hast du diesen Block mit, wo du angeben kannst, worauf deine Figur stolz ist. Und dadurch kannst du wie Bonuswürfel bekommen, wenn es hart auf hart kommt, dann denkst du an diese Sache. Und dann steht da auch nochmal, mein Vater ist Feuerwehrmann. Also geil, Björn. Du bist halt ein Charakter, das klingt so stumpf, aber irgendwo kennt jeder mal so einen Björn. Ne?
Ja, stimmt. Aber hey, wenn halt Björn darauf stolz ist, ist doch klasse.
Ja,
so. Good for him.
Ja, und dann merkt man auch, so ein guter Charakter muss ja auch nicht irgendwie 8 DIN A4 Seiten ausgearbeitete Backstory haben, sondern sei halt lieber ein Björn, wenn du den Talk hier nicht hinkriegst. Ne?
Es ist tatsächlich, also wenn ich Charaktere spiele, ich bin ja meistens eher der Forever DM, aber wenn ich Charaktere spiele, versuche ich eher einen Charakter zu spielen, der sehr einfach in einem Satz erklärbar ist.
Ja. Beispiel City of Mist?
Beispiel City of Mist, ja, da spiele ich Otto Normal.
Das ist so gut.
Beziehungsweise eigentlich Michael Schmidt, aber sein Mythos ist der Otto Normalverbraucher.
Das ist also fantastisch. Er ist in allem durchschnittlich gut.
Was ist Otto Normal? Was ist das für eine Figur?
Okay, also vielleicht muss ich kurz dazu erklären, das haben wir gerade eben gar nicht gemacht. Ne? Bei City of Mist spielt man praktisch einen Mythos. Also man kann sich einen Mythos oder auch einen modernen Mythos ausdenken, sowas wie Iron Man oder keine Ahnung.
Schneewittchen.
Philipp Amthor.
Philipp Amthor, genau. Du kannst einfach irgendeine Popkultur oder sagen wir eine Person des öffentlichen Lebens schnappen und sie als übermenschliche Fähigkeit benutzen. Du überlegst dir dann, okay, was hätte Philipp Amthor für übermenschliche Fähigkeiten? Und die manifestieren sich dann in dir. Dein Charakter besteht praktisch aus so vier Strips, aus so vier einzelnen kleinen Papierschnipseln, die halt entweder magisch oder normal sein können. Und Otto Normals Fähigkeit, sein Mythos, ist die des Otto Normalverbrauchers, also derjenige, der Durchschnittsdeutsche. So, der isst 2,5 Schnitzel in der Woche, der trinkt 4,5 Liter Bier.
Zweieinhalb Kinder.
Der 2,5 Kinder fährt einen VW Passat und verdient halt durchschnittlich, ne? Und das ist der Mythos. Und ich habe praktisch das Konzept, was ich machen wollte, ich wollte praktisch die normalen Regeln damit auf den Kopf stellen. Weil normalerweise wird dein Charakter praktisch immer mythischer über den Verlauf des Spiels. Also du kannst praktisch Mythos dazu gewinnen. Und wenn alle deine vier Karten Mythos sind, dann stirbt dein Charakter, weil er praktisch der Avatar dieses Mythos wird und dann halt im Nebel der Stadt verschwindet. Und wenn dein Charakter alle seine Mythen verliert, was auch möglich ist, dann wird er wieder ein Schläfer und ein normaler Mensch und er nimmt nichts von dem Magischen um sich herum wahr. Und Otto Normal ist halt genau in der Mitte. Ich habe zwei magische Fähigkeiten. Einmal,
natürlich ist er genau in der Mitte.
Natürlich,
ist
der Durchschnitt, ja, von ich habe die Fähigkeit kompletter Durchschnitt, womit ich praktisch einfach Dinge durchschnittlich machen kann und ich weiß, was Durchschnitt ist. Und ich habe, habe ich mal gelesen, also ja. Amateur heißt die Fähigkeit, wo ich einfach über alles so ein bisschen Dinge weiß, weil ich da mal, ich war mal irgendwie Bastler oder ich habe mal
einen Modellbaumarkt. Hast du alles eine Broschüre dabei?
Ich habe für alles eine Broschüre, ja, wie diese wunderschöne vom Roten Kreuz für die stabile Seitenlage von all so ein Scheiß. Ja.
Ich habe da sofort zwei Attacken. Ne? Das erste ist, das ist Shit, der auf Netflix muss, ja. Wirklich, Mann, dass du einen Film hast mit Heldinnen, mit krassem Scheiß, Aliens, Monstern, Magie, ja, und fucking Otto Normal, ja, der halt alles ganz okay kann.
Ja, aber ich weiß halt auch Dinge, die, also ich kann alles ganz okay, aber halt auch nur nicht so geil. So, also kämpfen kann ich zum Beispiel nicht, weil der Durchschnittsdeutsche einfach keine Selbstverteidigung kann, aber ich habe diese wunderschöne Fähigkeit namens Sollbruchstelle, weil die ein Teil meiner Fähigkeit kommt Durchschnitt ist, wo ich weiß, ach, dieses Modell, das kenne ich ja, das geht immer da an der Stelle kaputt.
Habe ich mal auf Arte gesehen, ja, ja, oh Gott. Okay, ja. Jetzt die zweite Sache. Torge hasst es, wenn ich spontane Ideen habe, ja. Aber pass auf, City of Mist, so ein Mythos hat ja vier Fähigkeiten, ne?
Ja, also vier Leute hier. Ja, ne? Also sie haben so vier große Fähigkeiten und die haben dann nochmal genau. So drei Power Tags pro Fähigkeit.
Genau, wir brauchen jetzt dann nur diese vier Strips, das sind vier Personen, ja. Lasst uns doch mal Philipp Amthor jetzt bauen, als City of Mist-Figur. Ja?
Okay,
ich komme auch sofort. Die erste Fähigkeit, die Philipp Amthor nämlich hat, ist, ein äußerst schleimiges Sekret abzusondern.
Ja, okay. Mhm.
Ja, das ist nämlich so schleimig, dass er sogar in Gesprächen aus Argumenten rausrutschen kann.
Alles klar, ja, das wäre seine erste Mythos-Fähigkeit. Ja. Das wäre wahrscheinlich, ja, genau, schleimiger Typ würde die wahrscheinlich schleimiger heißen.
Schleimiger Typ, sehr treffend.
Und dann wäre sein erster Power-Strip sowas wie Argument ausweichen oder sowas.
Ja, ja.
Argumenten ausweichen.
Das stimmt.
Ja. Und das zweite ist dann Steuerbetrug.
Fingerguns, die einfach so einen
aus ja, genau, einem rausziehen. Ja, genau. Junger CDUler ist auch so eine Superfähigkeit.
Unangenehm.
So, Jugendbeauftragter der CDU. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich eher ein Logos. Also man unterscheidet zwischen dem Mythos, was praktisch die übermenschlichen Fähigkeiten sind, und den Logos, und das sind praktisch deine menschlichen Fähigkeiten, die du dann verlierst über den Lauf des Spiels, wenn du mehr Mythen bekommst. Weil du halt.
Du willst also sagen, dass die CDU-Haftigkeit von Philipp Amthor nicht übermenschlich ist?
Ich würde sagen, nein, an der Stelle. Man könnte das irgendwie, glaube ich, auch schon als Mythos mit aufnehmen, aber.
Oh Gott, ich weiß auch nicht, wie. Okay, ich muss dazu sagen, bin gerade ein bisschen angefixt, auf dem, weil am Samstag, das haben wir ja vorher einmal gesagt, hat einer aus unserer Community uns Merkbock geleitet, ja. Coole Session, komischen Prinzen aus einem schrecklichen Verlies retten, Leute sind gestorben, alles ist richtig schlimm, ja?
Ja.
Und es ist halt super dark, weil es Murkbock ist, ja? Ja. Und dann sind wir in den letzten fünf Minuten dieser fucking Session auf Roll20 und er öffnet die Zelle und ich sehe dieses Token von scheiß Philipp Amthor.
Er hat den Prinz echt so gephotoshoppt mit dem Gesicht von Philipp Amthor. Also das war schon krass.
Sehr schön.
Es war Prinz mit dem Gesicht von Philipp Amthor, ja. Ich werde das nie vergessen. Ich bin traumatisiert für immer.
Verständlich.
Ja, du vertraust jetzt nie wieder irgendjemandem, wenn der gerade sein Token enthüllt. Und so, Philipp Amthor, nein.
Ja, cheers an dieser Stelle an Jan aus unserer Community, der für uns Murkbock geleitet hat und sich das ausgedacht hat. Wir sprechen auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal über das Spiel Murkbock natürlich und auch über den Abend, das mal eben so eingeworfen. Ja, aber das war schon eine coole Aktion, ja.
Ja, es war schon richtig gut. Das heißt, wir haben schleimiger Typ, Steuerbetrug, junger CDUler, Torge, dein Feinschliff, was wirfst du oben drauf?
Also sowas wie Überzeugen von alten Personen.
Oh ja, alte Menschen lieben ihn.
Oh, perfekter Schwiegersohn.
Oh ja. Oder so bei älteren Leuten den Eindruck erwecken, man ist das, man ist die Symbolik der Jugend. Vielleicht.
Ah, ja. Oh. Das wäre so ein Power-Tag dann davon, von der Fähigkeit.
Ja, absolut.
Oh, oh Gott.
Du so als junger Mensch, wie ist das denn so?
Ja, das ist wirklich der perfekte Schwiegersohn, ja.
Wie ist denn das jetzt mit dieser Jugendsprache? Was bedeutet denn dieses Sass?
Dieses Cringe.
Auch schön, Leute. Das eskaliert ja schon. Ich glaube, wir haben die Stunde geschafft, wenn ich da so auf meine Uhr gucke.
Ach shit, ja, stimmt. Ach, so viel flott. Noch.
Ja.
Aber wir dürfen nicht mehr.
Das ist jetzt auch.
Nee, es ist gleich Feierabend tatsächlich. Ich würde so ein bisschen das Outro einleiten. Habt ihr noch Themen? Weil ich fand die Runde war sehr, wie würde man sagen, wenn man sagen möchte, es war eine illustre Runde. Die Runde war sehr illustr, kann
man das sagen? Anscheinend sagt man das so.
Wir sagen das jetzt.
Es war eine wahnsinnige Freude, hier zu sein.
Ja, absolut. Vielen Dank für die Einladung, würde ich sagen.
Also easy, immer wieder. Und ich bin auch überzeugt davon, wir müssen alle mal zusammen irgendwas spielen. Ich glaube, es würde uns auch allen sehr gut tun.
Ich glaube auch.
Ich bin fest davon überzeugt, dass uns das allen gut tun würde.
Aber Corona sagt erstmal nein.
Ja, wir haben ja leider das Problem so als In-Persona-Twitcher, dass wir nicht direkt das Setup haben, irgendwie Leute auch dazu zu laden, digital. Also
ja, das ist die Kombi ist ein bisschen schwer, wenn wir im Studio sitzen und Leute digital dazu holen. Das ist technisch schwierig.
Hat häufig, also wir haben es in den Heimkampagnen schon ein paar Mal probiert und das sagen wir, es ist nicht so einfach. Hm. Es ist für alle Beteiligten ein schweres Erlebnis und deswegen mal gucken. Vielleicht, wenn der Lockdown zu Ende geht, wenn die Krankheit verschwindet.
Man kann dann ja mal nochmal brainstormen und schauen, was da geht. Ansonsten fallen mir auch noch ein, zwei Systeme ein, die tatsächlich auch nur über Webcam funktionieren, weil die in Person gar nicht gehen. Mal gucken, vielleicht könnte das einfach mal cool sein. Okay. Wer weiß. Aber wir haben uns ja alle auf Discord und da können wir fleißig rumspammen und über die verschiedenen Schleimlevel der CDU sprechen. Was auch sehr wichtig ist, das muss man ja immer wissen.
Müssen wir nochmal ausdiskutieren, ja.
Ich fand es auch total schön, dass ihr da wart. Auch super spannend, jetzt auch mal diesen direkten Vergleich zu haben zwischen einer Person, die halt echt schon etwas mehr leitet und da auch irgendwie drin steckt und sicken Homebrew-Shit macht. Und auch jemanden, der es halt gerade einfach mal das erste Mal gemacht hat. Ist auch super spannend.
Ja, das stimmt.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nochmal uns einladen würdet. Also können wir aber einfach direkt weiterreden über City of Mist.
Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch auf beiden Seiten ein paar Punkte, die noch abgearbeitet werden müssen. Und ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle danke nochmal an euch beide, an Cindy und Fabius. Und ihr da draußen, checkt gerne Against the Odds, sei es jetzt auf Twitch, auf Instagram, auf YouTube, wo es eben auch ein paar coole Tutorials gibt, zum Beispiel, wenn man eben in D&D einsteigt oder was man da so an Ressourcen vielleicht braucht. Finde ich mal ganz spannend, weil es eben auch so super kurz verpackt ist und nicht irgendwie so ein so ein Video ist oder so ein Podcast, der dann eben gleich direkt irgendwie 2 Stunden geht. Wenn man erstmal so reinstuppern möchte, finde ich persönlich ganz cool. Und ansonsten, ja, ihr habt auch einen Discord-Server, da kann man auch rein surfen und sich mit euch austauschen und und wir haben natürlich auch einen, das heißt, wenn ihr da noch nicht seid, dann kommt gerne auch bei uns vorbei Und dann würde ich sagen, hört man sich in der nächsten Folge. Und nochmal danke an unsere Gäste.
Danke euch für die Einladung.
Ciao, ciao.
Dann bis bald.
Tschüss. Ciao.